HMD Software, die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ansteuern-Podcasts, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist immer noch Melchior Neumann und ich sitze auch heute zum Glück nicht alleine hier vor dem Mikrofon und vor der Kamera, sondern ich habe Tessa dabei. Tessa hat ein sehr, sehr spannendes Aufgabengebiet, eine sehr spannende Story. Uns verbindet zum Beispiel, dass wir zu ziemlich der gleichen Zeit auf die gleiche Berufsschule gegangen sind, uns da aber nie kennengelernt haben. Aber wir haben uns kennengelernt vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Und als ich gehört habe, was du beruflich machst, dachte ich, dich muss ich mir auf jeden Fall einmal schnappen und wir müssen einmal über deine berufliche Tätigkeit und deinen Weg sprechen, weil ich das sehr, sehr spannend finde und ich glaube, es ist ein großes Zukunftsthema. Aber mit diesen Worten erstmal herzlich willkommen, Tessa, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal mit ein paar Sätzen kurz vor.
Ja, vielen Dank, Melchior. Mein Name ist Tessa Hase. Ich bin 28 Jahre alt, wohne in Kiel. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren in einer Kanzlei hier in Kiel, 900 Grad Steuerberatung. Ich habe selber mal die Ausbildung gemacht als Steuerfachangestellte, wie Melchior gerade schon gesagt hat, an der schönen Hanseschule in Lübeck. Und habe dann nach meiner Ausbildung ein berufsbegleitendes Studium gestartet, mit dem Schwerpunkt Steuerrecht an der FOM in Hamburg. Habe meine Ausbildung in der sehr klassischen Kanzlei gemacht, also hierarchische Strukturen, ja, einfach alles sehr klassisch, so wie man sich viele Kanzleien noch vorstellt. Und habe dann eigentlich so während meines Studiums gemerkt, oh, das ist es nicht. Also ich möchte irgendwie noch mehr, ich möchte weiterkommen, ich möchte mich ganz aktiv mit einbringen und musste dann ja wirklich erstmal schauen, was ist mir eigentlich wichtig bei einem Arbeitgeber, in was für einem Umfeld möchte ich arbeiten. Und bin dann auf 900 Grad gestoßen, habe hier auch erstmal 2 Jahre ganz klassisch im Bereich FIBU und Jahresabschluss Steuererklärung gearbeitet. Und habe dann so, als ich mein Studium abgeschlossen habe, 2022, war ich vorher schon ins Führungskräfte-Coaching hier in das Interne gekommen und bin dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, den HR-Bereich aufzubauen. Ja.
Das heißt, HR-Bereich, genau, man kennt das so aus der Startup-Welt, so den Begriff. Ich glaube, in der Steuerberatung unüblich. Du hast auch schon Führungskräfte-Coaching gesprochen. Ich glaube, da werden die meisten Menschen, die so in der klassischen Steuerkanzlei auch arbeiten, auch schon denken, Führungskräfte-Coaching, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist denn das? Habt ihr da gemacht? Wahrscheinlich ja du nicht alleine. Es klingt nach einem irgendwie standardisierten Konzept.
Genau, also wir haben einen externen Coach, Noel Meyer, mit dem arbeiten wir jetzt schon seit 6 Jahren sehr, sehr eng zusammen. Und der hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, wirklich unsere Führungskräfte in einem Führungskräfte-Coaching auszubilden. Er ist Psychologe, hat eine Consulting-Firma in Hamburg und ja, hat sehr, sehr viel Erfahrung in der Beratung und Ausbildung von Führungskräften im Mittelstand. Und das war tatsächlich auch so ein Punkt, als ich das auch so auf der Internetseite und dann auch im Vorstellungsgespräch rausbekommen habe, wo ich gesagt habe, das ist mir super wichtig. Also ich möchte mich einfach weiterentwickeln und wenn es in der Kanzlei wirklich schon diese Maßnahmen, diese Strukturen gibt, dann möchte ich es unbedingt machen.
Ja, das heißt, ihr lernt ihr Skills oder lernt ihr, also wie kann ich mir das genau vorstellen? Sind das jetzt Techniken, dass du jetzt neben Buchhaltung Rechnungswesen jetzt auch beherrscht, wie man genau was macht, mit Mitarbeitern redet oder?
Tatsächlich ist es ganz, ganz viel Learning by Doing. Es ist ganz, ganz viele Rollenspiele, also wirklich so ins kalte Wasser geworfen werden. Du hast jetzt zum Beispiel Situation XY und wie würdest du es lösen? So, und dann kriegst du, ja, 3, 4, 5 Mal gesagt, nein, Mist, nein, kannst du auf gar keinen Fall so machen. Also wir beleuchten das, das ist sehr, ja, da, wir machen das auch viel mit Humor, weil du einfach Spaß daran haben musst, ja, das Ganze zu machen. Und ja, dann ist das so eine stetige Entwicklung eigentlich. Also wir sprechen über Führungsstile, über Persönlichkeitstypen, über Lob, Anerkennung. Also wie lobe ich eigentlich einen Mitarbeiter? Es gibt ja so von, so ja, ganz klassisch, so nicht gemeckertes Lob genug, nee. Ja, und nur weil ich denke, oder wenn es für mich vielleicht persönlich ein Lob ist, was ich gegenüber dem Mitarbeiter ausspreche, ist es noch lange nicht so, dass es wirklich auch ein Lob ist, was der als Lob empfindet. Und da so verschiedene Techniken zu lernen, wirklich die Arbeit anzuerkennen, wertzuschätzen, und aber auch ein ganz, ganz großer Teil, zumindest bei unserem Führungskräfte-Coaching, ist wirklich so der unternehmerische Blick. Das heißt, die Teamleiter, die wir jetzt hier schon aufgebaut haben, die Teamleiterebene, ist nicht nur fachliche Führung, sondern auch disziplinarische Führung. Das heißt, eine hohe Verantwortung und einfach
auch. Das vielleicht auch, ich glaube, die Begriffe sind auch gar nicht so zwingend automatisch bekannt. Ja. Was ist der Unterschied?
Also fachliche Führung klassischerweise wäre ja einfach, du bist jetzt besonders gut in der FIBU und deswegen wärst du jetzt FIBU-Teamleiter. Um wirklich eine Führungskraft zu sein, brauchst du ja noch ganz, ganz viele andere Skills. Das sind unter anderem die wir dann auch im Coaching gelernt haben. Und eine disziplinarische Führung ist ja dann wirklich, die Teamleiter sind bei uns ab dem ersten Vorstellungsgespräch mit dabei. Die sind im Bewerbungsprozess, in dem Recruiting involviert. Und die entscheiden am Ende, wer wird für das Team, also für ihr eigenes Team, wer wird eingestellt. Die führen Feedbackgespräche, wenn es jetzt gibt, die nicht so gut laufen. Die sprechen Abmahnungen aus und sind auch im Worst Case im Kündigungsgespräch mit dabei. Das heißt, die verantworten wirklich vollumfänglich ihren Bereich.
Das heißt, aber jeder Mitarbeiter hat quasi, kann man so sagen, zwei Vorgesetzte. Einmal für die fachliche Arbeit, zum Beispiel Jahresabschlussarbeiten, und einmal für Entwicklung, Personalentwicklung, meine eigene Weiterentwicklung, vielleicht meinen Karriereweg zu planen, meine Gehaltsverhandlungen und so weiter. Das macht dann jemand anderes.
Also klassischerweise hat jeder Mitarbeiter einen Teamleiter, und der fachliche und disziplinarische, das ist aber eins. Also das ist alles das, was die Teamleiter haben. Ja. Wenn jetzt im Bereich FIBU und Jahresabschluss, bei uns wird ja wirklich jeder so in dem Bereich eingesetzt, auf den er einfach Bock hat. Wenn du sagst, ich möchte nur Jahresabschlüsse oder ich möchte komplett FIBU machen. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die dann in zwei Bereichen, also zum Beispiel Lohn und FIBU oder Jahresabschluss FIBU machen. Okay. Die hätten dann zwei Teamleiter. Und in der Personalentwicklung ist es jetzt nochmal so, dass wir ab diesem Jahr wirklich eine Kollegin haben, die ist Steuerberaterin Sophie, die ist auch Dozentin beim Lehrgangswerk Haas, und die nimmt sich jetzt diesem ganzen Thema nochmal auf einer ganz neuen Ebene an, also was Personalentwicklung geht.
Und was ich so beeindruckend fand, ich habe es in der Einleitung schon erzählt, ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie aktiv ihr diesen Bereich plant. Und das ist ja auch ein Teil deiner Tätigkeit, weil das muss ich ehrlicherweise sagen, das habe ich in so einer klassischen Kanzlei nicht mitbekommen. Ich habe das mitbekommen so in ganz großen, ich habe in Big Four Gesellschaften auch gearbeitet, da gibt es natürlich eine Personalabteilung. So.
Ja.
Aber das ist in so einer, denn doch im Vergleich zu Big Four relativ kleinen Kanzlei, dass diesem ganzen Thema so viel Aufmerksamkeit zu schenken, das fand ich relativ untypisch. Und du bist ja auch, verantwortest diesen Bereich damit. Vielleicht magst du einmal sagen, was genau eigentlich deine Tätigkeit in dem Bereich ist und was du daran jetzt eigentlich tust. Wie sieht dein Arbeitstag aus und was arbeitest du da eigentlich in diesem Konstrukt, in dieser Organisation?
Also erstmal muss man vielleicht noch dazu sagen, ich habe nach dem Führungskräfte-Coaching nochmal eine Ausbildung zum HR-Business-Partner gemacht. Das habe ich jetzt abgeschlossen, und wir haben ja eine sehr, sehr agile Unternehmensstruktur. Das heißt, wir sind sehr schnell, flexibel, irgendwie anpassungsfähig, und meine Aufgaben sind eigentlich diese agile Struktur, also diese Unternehmenskultur zu betreuen. Also es fängt eigentlich so beim Recruiting, Gestaltung der Stellenanzeigen bis hin zum Arbeitsvertrag. Dann haben wir das Onboarding, das Offboarding. Ich bin in den Mitarbeitergesprächen mit dabei. Das heißt, die Onboarding-Gespräche, die wir führen, vielleicht mal ein Feedback-Gespräch, was wir führen, Ich habe sehr, sehr viele strategische Aufgaben. Das heißt, ich sitze in jedem Strategie-Meeting mit der Geschäftsführung mit drin und arbeite mit denen einfach auch sehr, sehr eng zusammen.
Da bist du denn die Stimme der Mitarbeiter oder bist du einfach oder die Organisation? Also welche Rolle nimmst du denn da so ein?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, so klassischerweise als HR-Business-Partner bist du ja so eine beratende Rolle. Also natürlich so ein bisschen die Seite der Mitarbeiter und auch der Teamleiter, aber schon auch sehr unternehmerisch. Also ja.
Ja. Das heißt, unternehmerisch bedeutet für dich mehr Umsatz oder mehr, also die, habt ihr euch irgendwann mal Ziele gesetzt und dass die eingehalten werden? Oder wenn du jetzt, weil du hast ja schon zum zweiten Mal gesagt, unternehmerisch, was kann man sich darunter vorstellen, wenn ich jetzt einfach nur ein Steuerfachangestellter bin, der Tag ein, Tag aus Lohnabrechnung, Gehaltsabrechnung und Jahresabschlüsse macht?
Also so unternehmerisch, strategisch machen wir uns natürlich ganz klar Gedanken. Wir sind in einem starken Wachstumsprozess. Da gibt es, ja, also Umsatz ist jetzt nicht das einzige Thema, das ist vor allem auch nicht mein Thema, das ist tatsächlich mehr so bei den Teamleitern, die verantworten wirklich ihre Bereiche, aber wie wollen wir wachsen, wie viele Mitarbeiter wollen wir einstellen, also ich habe da ganz klar so meine Ziele gesteckt für dieses Jahr und was müssen wir einfach drumherum noch beachten?
Ja, ist ja, ich würde mal sagen, eine herausforderndere Tätigkeit, in einer Branche, in der wirklich jeder einem sagt, dass man keine Mitarbeiter findet, da jetzt für den Bereich zuständig zu sein. Man sagt, Steuerrecht ist anspruchsvoll. Ich kann mir vorstellen, verantwortlich zu sein, dass das Team wächst und die richtigen Mitarbeiter auszuwählen, dass das in der Branche fast noch anspruchsvoller ist. Wie macht ihr das denn? Also jetzt vielleicht nicht ganz konkret, aber ich muss jetzt nicht die Geheimnisse verraten, sondern eher vielleicht darum, wie siehst du das ganze Thema Recruiting, Personalgewinnung, auch attraktiver Arbeitgeber werden? Was kann man da besser machen? Oder was sind so die Dinge, die bei euch funktionieren, ohne jetzt die ganzen Geheimnisse zu verraten?
Ja. Also für mich ist Recruiting, ich musste erstmal anfangen mit Social Media. Habe ich mich richtig schwer mitgetan. Also bei LinkedIn was zu machen und wirklich so das, was wir einfach alles auch schon machen, nach außen zu tragen, oh, es war für mich eine richtige Überwindung. Inzwischen macht es mir mega viel Spaß, einfach auch so ein bisschen unsere Unternehmenskultur, das, was wir aufgebaut haben, nach außen hin zu zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, im Recruiting ist für mich super wichtig, dass ich einfach schnell bin. Also wenn ich eine Bewerbung reinbekomme, ich habe es letztens in einer eurer letzten Podcast-Folgen gehört, ja, ich wurde nach 2 Wochen schon angerufen, da habe ich habe es im Auto gehört, habe gedacht, was, nach 2 Wochen? Also ich versuche wirklich, die Leute am gleichen Tag, aller spätestens am nächsten Tag anzurufen.
Alles aber, ja.
Kurzes Telefoninterview, einfach schon mal so die Rahmenbedingungen, erstmal so einen ersten persönlichen Kontakt. Und dann versuchen wir relativ schnell auch ein persönliches Vorstellungsgespräch zu führen. Da sind dann die Teamleiter mit dabei. Ich schreibe so zu den Telefoninterviews immer schon mal eine kleine Evaluation mit meinem ersten Gefühl, Eindruck, Erkenntnissen. Was hat derjenige schon gemacht? Hat er Dativ-Erfahrung? Ja, nein. Wann könnte er anfangen? In welchem Bereich? Und so weiter. So dass man sich auf das Vorstellungsgespräch schon ganz gut vorbereiten kann. Und genau, in dem Vorstellungsgespräch sind die fachlichen Teamleiter mit dabei. Was wir machen, was glaube ich auch eher unüblich ist in einem Vorstellungsgespräch, ist wirklich Fachfragen zu stellen. Ja, das ist jetzt gar nicht, um zu gucken, wie perfekt detailliert kann man diese Fachfragen beantworten, sondern einfach, wie reagiert man? Ich meine, wir haben einen super stressigen Beruf, einen super stressigen Alltag. Wie reagiert man in einer Stresssituation? Wie geht man damit um?
Und es ist ja auch eine Alltagssituation. Also, dass das Telefon mal klingelt und der Mandant eine Frage zu irgendwas hat, das passiert ja regelmäßig.
Definitiv. Und genau, das ist ein Teil des Vorstellungsgesprächs. Das lösen wir aber dann natürlich nachher auch immer noch mal wieder auf. Wir geben im Vorstellungsgespräch sehr, sehr direkt ein Feedback, also von unserem Eindruck. Da brauchen wir uns jetzt nicht groß sprechen und sagen, ja, wir melden uns in 2, 3 Wochen und ruf du bloß nicht an, weil wir melden uns. Sondern wir lassen den Bewerber mit dem Gefühl nach Hause gehen. Entweder wir entscheiden uns für dich, wir finden dich super, oder eben auch, es passt leider nicht. So, damit man einfach weiß, woran man ist. Und dafür bekommen wir auch immer sehr, sehr positives Feedback, auch wenn man eben einfach sagt, es passt leider nicht, dass die Leute einfach wissen, woran sie sind. Ich finde, das ist nur fair. Würde ich mir auch wünschen.
So eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Berufsleben. Ich möchte Namen nicht sagen, aber ja, ich habe mich an Big Four orientiert und 2 Wochen hat keiner geschafft. Ich glaube, die späteste Einladung zum Forschungsgespräch, also positives Feedback auf meine Bewerbung, kam nach 4 Monaten. Da habe ich aber schon 2 Monate in den anderen Unternehmen gearbeitet, wo ich mir auch dachte, so, naja, nach 4 Monaten, was glaubt ihr eigentlich als Arbeitgeber, was ich die ganze Zeit tue, dass ich da jetzt zu Hause sitze und einfach warte in der Hoffnung, dass sich dann nach Monaten dann doch nochmal jemand meldet.
Ja.
Das ist ja auch für den Bewerber dann irgendwann einfach nicht mehr relevant.
Toll.
Und was ich so ein bisschen raushöre, das ist ja ein wirklicher, wie man sagen, schon vorgeplanter Prozess. Auch das ist jetzt zumindest meine persönliche eigene Erfahrung als Arbeitnehmer jetzt nie gewesen. Da habe ich mich mit dem Chef getroffen. Dann haben wir über das gesprochen, was gerade angefallen ist. Es war nicht selten der Verkehr und oder ob die Bahn Verspätung hatte. Und dann war die Hälfte des Gesprächs schon gelaufen. Und dann war man sich entweder sympathisch und hat den Job oder ein Angebot bekommen oder halt nicht. Das heißt, ihr habt wirklich einen systematischen Ansatz, wo ihr auch aus unterschiedlichen Perspektiven versucht, den Menschen, der da vor euch sitzt, kennenzulernen und irgendwie einzuschätzen, ob der auch passt.
Ja.
Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, ihr schaut ja auch wenn ihr Fachfragen stellt, auch nicht nur darauf. Also Nein. ihr habt tatsächlich so ganz explizit eine Firmenkultur. Das heißt, ein Mitarbeiter ist mehr als, du darfst 30% vom Umsatz kosten.
Ja, nee, so ist es auf jeden Fall nicht. und das ist einfach auch ganz wichtig. Also diese Kultur, die wir so aufgebaut haben, die merkst du natürlich auch im Vorstellungsgespräch. Also wir sind einfach alle sehr, sehr... Wir sind komplett auf Augenhöhe miteinander, wir duzen uns alle, wir sind auch mal irgendwie witzig, also da ist immer auch ein bisschen Humor im Spiel. So, der ein oder andere denkt sich, oh Gott, was ist mit denen? Aber wir haben einfach Spaß bei der Arbeit und wir haben auch Spaß untereinander. Und bei vielen führt es tatsächlich dazu, dass sie sich dann auch von vornherein einfach sehr, sehr wohl fühlen im Vorgespräch.
Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, wie du schon sagst, manchmal wirkt das vielleicht, ist vielleicht nicht komisch, aber zumindest befremdlich, wenn das unüblich war oder ich das noch nie kennengelernt habe, dass Menschen damit einfach nicht klarkommen, dass sie zwar da sind und dann das Gefühl haben, irgendwie mag ich die traditionellere Welt dann doch irgendwie lieber. Oder dass sie eine Weile gebraucht haben, um die Krawatte abzulegen, um es mal bildhaft so auszusprechen. Ja.
Also auf jeden Fall gibt's definitiv und teilweise merkt man es dann gar nicht so im ersten Vorstellungsgespräch, aber es gibt einfach auch Konstellationen, die dann nicht so gut zusammenpassen. Also wenn wir eine sehr offene Unternehmenskultur haben und da ist dann jemand, also manche Leute möchten ja auch genau das. Die wollen genau so auf Augenhöhe und Dudeskultur und so weiter. Und dann sind sie in dieser Kultur und denken sich, nee. Also merken es vielleicht gar nicht selber, aber dann merkt man so als
irgendwie zu nah oder auch zu persönlich. Und was man auch ganz häufig hört, ich suche einen Job und keine Freunde. Also den Satz, den habe ich relativ häufig gehört von Steuerfachmenschen, die dann in der Startup-Welt sind, wo es dann üblich ist, dass man sich auch nach Feierabend mal, keine Ahnung, zusammensetzt und so. Habe ich ganz häufig so diesen Satz gehört, naja, ich brauche einen Job, um Geld zu verdienen. Ich brauche ja keine Freunde, die habe ich ja schon. Und das ist eine ganz andere Auffassung. Und da will ich auch gar nicht sagen, es ist besser oder schlechter, aber es passt halt unter Umständen dann halt nicht immer mit jedem.
Das stimmt. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, wenn man wirklich so jahrelang so gearbeitet hat, dass man eben auch sehr, sehr engen Kontakt zum Beispiel mit dem Chef hat. So,
ja.
Vielleicht war der eigentlich super sympathisch, aber man hatte immer einen sehr engen Kontakt. Und auf einmal fällt das ja weg, weil hier hast du nicht viel Kontakt mit unseren Geschäftsführern. Das steht immer die Tür auf und du kannst zu jedem immer gehen. Aber deine festen Ansprechpartner sind eben die Teamleiter.
Ja.
Ist ein Unterschied.
Klingt nach einem entspannteren Job für die Chefs.
Ja, die haben andere Aufgaben.
Ja, vielleicht, wenn du einmal auf den so generell auf die Branche blickst, weil es ist ja schon so, dass das Image Steuerberatung auch als Arbeitgeber und so jetzt nicht so optimal bist. Und deine Aufgabe ist es ja schon, dass, ich würde mal sagen, die Vorteile eurer Kanzlei als Arbeitgeber auszuarbeiten, am Leben zu halten, vielleicht zu verstärken und auch nach draußen zu tragen. Was siehst du generell, wenn du mal so auf den Markt schaust, was sind so die Punkte, die vielleicht andere Kanzleien auch noch lernen sollten? Oder wenn ich jetzt gerade jung bin und eine Steuerkanzlei aufmachen möchte, was sollte ich vielleicht anders machen als andere Kanzleien, um vielleicht dann doch ein paar Bewerber zu haben, weil offensichtlich habt ihr ja welche.
Ja, zum Glück bin ich ganz froh, aber es war auch harte Arbeit, das alles aufzubauen. Also ich glaube, wichtig ist einfach wirklich so eine Kultur aufzubauen und einfach ganz, ganz nah und eng mit den Mitarbeitern zu sein, also auf die Bedürfnisse einzugehen, was ist ihnen eigentlich wichtig, möchten sie, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass zum Beispiel Weiterentwicklung, Fortbildungsmöglichkeiten unglaublich wichtig sind.
Ja.
Und das ist auch so, dass ich gehe auch viel auf so Ausbildungs-, Berufsmessen und so weiter, da nehme ich immer unsere Azubis mit. Und das ist ja eigentlich, finde ich, auch was an der Steuerberatung, an der ganzen Branche so besonders ist, dass du wirklich ja mit Realschulabschluss, Abitur, wie auch immer, über die Steuerfachangestelltenausbildung bis hin zum Steuerberater kommen kannst. In welchem anderen Beruf ist das so?
Das war einer der Gründe, warum ich in der Branche gelandet bin, weil ich hatte keine Lust auf Studium und trotzdem war mir klar, dass ich irgendwann gerne auch eine Qualifikation hätte, die einem Uni-Abschluss ebenbürtig ist und wo ich natürlich auch in gleiche Einkommensklassen vordringen kann. Aber ich hatte wirklich einfach nach der Schule keine Lust mehr, mich noch weiterhin mit Theorie zu beschäftigen.
Ja.
Und das war tatsächlich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Steuerberatung ist, glaube ich, für mich das Richtige, weil genau da ist das möglich, ohne dass ich jetzt studieren muss. Und genau, du sagst das einfach, also ich fasse das mal so zusammen in eigenen Worten, vor allen Dingen viel zuhören, also zu verstehen, was wollen die Menschen eigentlich und das dann schauen, wie man und ob man das ermöglichen kann und möchte. Und dann ist der Job eigentlich schon erledigt. Gut, dann müssen die Leute natürlich noch mitbekommen. Dann müssen, also potenzielle Bewerber sollten das dann schon auch mitbekommen, dass man das tut. Und da sagst du, auf Messen und so, ist natürlich auch intelligent, die eigenen Azubis mitzubringen. Da muss man im Zweifel gar nicht so viel reden, sondern kann einfach nur zeigen, dass es funktioniert.
Ja, voll.
Sehr, sehr spannend. Hast du das Gefühl, dass speziell jetzt Menschen, Bewerber, also ich würde mal sagen, ich möchte jetzt nicht zu sehr in Schubladen denken, aber trotzdem mache ich es, dass speziell Steuerfachleute andere Bedürfnisse haben als in anderen Berufen. Also du hast gesagt Fortbildung, aber gibt es da andere Bedürfnisse oder sagst unter Strich, alle Menschen sind irgendwie ähnlich und man kann schon große Parallelen erkennen. Du arbeitest zwar jetzt in der Steuerkanzlei, aber ihr habt ja unter Umständen auch andere Positionen, die jetzt nicht fachlicher Natur sind. Und das stelle ich einfach mal so.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da so große Unterschiede oder so feststellen kann. Ich glaube, dass es einfach generell wichtig ist, auf die Mitarbeitenden einzugehen, ihnen zuzuhören, einfach auch mal zu fragen, was wünscht ihr euch eigentlich? Was braucht ihr, um gut zu arbeiten? Und das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Also das ist auch bei uns in den verschiedenen Bereichen total unterschiedlich.
Ja, das und das wahrscheinlich auch individuell. Also wenn ich jetzt einmal eine Umfrage in meiner Kanzlei mache, 50 Mitarbeiter habe, dann kann ich ja sagen, 40% wollen das. Und dann könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, jetzt kriegen alle das.
Ja.
Ist ja ein bisschen doof, weil 60% wollten es ja vielleicht gar nicht. Das heißt, das ist dann schon auch sehr individuell, was da ihr unter Umständen liefern müsst. Und das kann ich mir vorstellen, das ist natürlich für eine Kanzlei, auch eine kleine Kanzlei, einfach auch echt eine Belastung. Also es ist wirklich viel Arbeit. Und ich glaube, wenn man sich das vorstellt, ich kann mir vorstellen, dass du dann viel zu tun hast, weil das wird ja wahrscheinlich einer deiner Tätigkeiten sein, dieses Gespräch zu führen und dann zu schauen, wie kann man das eigentlich möglich machen.
Ja, das ist aber einfach auch was, was einfach unglaublich viel Spaß macht. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter auf seinen Teamleiter oder auf mich zukommt und sagt, oh, ich habe da ein Problem oder ich sehe da ein Problem, ich komme da irgendwie nicht weiter und man eine gemeinsame geile Lösung findet, das ist einfach richtig cool. Also der Mitarbeiter super happy und gibt uns dann auch oft die Rückmeldung, so ich hätte gar nicht gedacht, dass das so möglich ist.
Ja, den Gedanken, den ich im Kopf hatte, war auch so ein bisschen, was sagst du jetzt zu jemandem? Ich möchte auch da ein bisschen mit Klischee, aber es gibt, diese Aussage gibt es, die habe ich schon mehrfach gehört, wir dürfen die nicht zu verwöhnen. Die Gen Z und alle jungen Menschen und so weiter, die sind sowieso schon verwöhnt ohne Ende. Es geht hier schließlich auch um Arbeit und um irgendwie Umsätze machen und so weiter. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Ist ja eine Auffassung, wo es, glaube ich, Menschen gibt, die würden das so unterschreiben.
Ja.
Und ich glaube, auch in der Steuerberatung ist das jetzt nicht super selten, dass einer sagt, Mitarbeiter sind sowieso schon viel zu verwöhnt, die kriegen eh schon viel zu viel. Gibt man denen den kleinen Finger, wollen sie den ganzen Arm. Das sind so all solche Sachen. Und das ist ja offensichtlich nicht eure Philosophie. Aber hattet ihr da, das ist ja auch, ihr werdet ja auch mit außen zu tun haben. Ihr werdet ja mit Menschen sprechen haben, die das kennen. Oder unter Umständen wart ihr früher auch ganz, ganz anders und seid da irgendwo hingekommen. Wie habt ihr dieses Denken aufgebrochen? Einfach konsequent gar nicht mit solchen Menschen zu tun gehabt oder auch vielleicht auch Führungskräfte, die dieses Denken haben, nie eingestellt, aber wahrscheinlich ja doch irgendwann. Also wahrscheinlich irgendwann wird es ja mal gecrashed haben, diese unterschiedliche Vorstellung, wie man eigentlich mit Mitarbeitern umgeht.
Ich glaube einfach, das ist diese Kultur, die wir aufgebaut haben, ja. Wo man sich dann einfach daran erinnert und sagt, nee, das ist nicht unsere Kultur, wir machen das anders. Also wir haben, ich merke es ja bei mir selber. Also ich bin jetzt auch nicht so weit von der Gen Z entfernt. Ich weiß nicht, das verschwimmt ja auch immer da so.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass ab einem gewissen Geburtsjahr plötzlich alle Menschen homogen ganz anders denken als im Jahr vorher. Ja, es sind eher so Trends und ich würde mal sagen Schwerpunkte für bestimmte Zeiträume. Ja.
Also ich kann nur für mich sprechen. Bei mir ist es so, ich bin grundsätzlich ein super motivierter Mensch. Ich habe aber in den Arbeitsverhältnissen, die ich vorher hatte, das waren zwei, konnte ich nie dieses Potenzial, also ich hatte richtig viel Bock, ich hatte das schon immer in mir, ich konnte es aber einfach gar nicht ausleben. Ich konnte mich nicht irgendwie groß mit einem, ich habe die Sachen gemacht, die man machen konnte, aber dieses Gefühl, was ich hier bekommen habe, wirklich diese Verantwortung und auch dieses Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, kann ich nur für mich sprechen. Also das hat in mir was ausgelöst, das ist unschlagbar. Also ich fühle mich so auf so einem hohen Level dafür verantwortlich. Ich habe so Bock, mich hier mit einzubringen und das Ganze weiter nach vorne zu bringen. Und wenn man natürlich immer sagt, nee, und derjenige, der muss jetzt erstmal das und das fertig machen. Und dann können wir mal gucken, dann können wir in den investieren. Wir haben eine Auszubildende, also duale Studentin, die hat letztes Jahr im August angefangen. Und ich habe sofort irgendwie gemerkt, die hat eigentlich auch, also die hat erstmal unglaubliches Potenzial und hat irgendwie auch Bock auf dieses Führungsthema. Die ist November im Führungskräfte-Coaching. Ja, sie ist jetzt noch Auszubildende. Die macht duales Studium. Die ist auch wenig da. Aber die hat da Bock drauf und die kommt dann auch nach der Uni hierher und nimmt an den Führungskräfte-Coachings teil. Die habe ich dann so gelegt, dass sie da halt teilnehmen kann. Aber deswegen, also dieses klassische, mach du erstmal dein Studium, dann gucken wir mal, ist zeitverschwendet.
Ja, das ist... Auch jetzt muss ich wieder an Big Four denken, da ist es ja relativ normal. Man macht Studium und man steigt dann ein, man hat eine Position, dann macht man 2-3 Jahre das und dann kriegt man noch Beförderung. Und alle auch gleich. Es ist so fast so wie Bundeswehr, wo man eine Beförderung nach der Zeit bekommt, wie lange man halt da war. Ja. Wenig Leistung, wenig irgendwas und gefühlt erst nach 10, 20 Jahren und trennt sich dann die Spreu von Weizen, wer dann auch mal gut war. Da hat man aber auch jegliche Individualität verloren dann in den ersten 10 Jahren, weil man halt standardmäßig so einen Prozess hatte. Aber auch da, es gibt ja einen Grund, warum das so ist. Und zwar, es ist halt einfach wirklich auch viel Arbeit, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Und da ist vielleicht auch der Punkt, du hast wahrscheinlich auch Situationen, wenn du dich schon auch sehr viel mit den Mitarbeitern beschäftigst. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr erfüllend sein kann, wenn das dann in eine positive Richtung geht. Aber man nimmt ja auch auch alle privaten Probleme bekommt man mit und alle schwierigen Phasen oder auch wenn es beruflich irgendwann mal nicht funktioniert und wenn es vielleicht auch dann nicht mehr in dem Unternehmen weitergeht. Und das heißt, es sind auch Themen, glaube ich, also ich persönlich als auch Arbeitgeber kenne das, dass das wahrscheinlich das Belasteste überhaupt ist, auch schwierige Situationen zu handeln. Wie gehst du damit um? Bist du einfach ein Mensch, der das denn gerne machst oder, aber ja, wie gehst du dich, tauschst du dich denn aus? Und also meine schlimmsten Stunden meines Berufslebens hat immer damit zu tun, dass ich Mitarbeiter rauswerfen musste, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt hat. Und das hat ewig gedauert und ich habe gefühlt Wochen gebraucht, um mich davon zu erholen.
Ja.
Mag mit Sicherheit anders gehen, aber du wirst ja ähnliche Situationen auch haben in deinem Alltag. Wie gehst du damit um?
Also ich als Tessa bin ein super emotionaler Mensch. Also ich bin überall mit ganz, ganz viel Emotion dabei. Und ich musste aber lernen und habe es inzwischen einfach auch gut gelernt, in eine Rolle zu schlüpfen. Also meine Aufgabe hier ist eine Rolle. Und diese Rolle erfordert eine gewisse Haltung, Professionalität. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil ich teilweise ja aus einem aus einem Kündigungs- oder Abmahnungsgespräch innerhalb von 5 Minuten ins nächste Vorstellungsgespräch gehe.
Also, ja, genau, das meine ich. Das in 3 Wochen mit sich rumzutragen, ist kontraproduktiv.
Und ich darf es mir halt nicht anmerken lassen. Also ich muss im Vorstellungsgespräch wieder genauso positiv sein und auch wenn, weiß ich nicht, also jedes Unternehmen hat ja auch so seine Herausforderungen. Also wenn hier mal im Hintergrund Sachen laufen, wo du dir wirklich denkst, oh nee, wirklich, das können wir jetzt so gar nicht gebrauchen. Ja, nach außen bin ich positiv und das hat eine gewisse Zeit gedauert. Und das ist auch manchmal wirklich eine Herausforderung, aber ich habe es zum Glück nicht, dass ich das jetzt groß mit nach Hause nehme, sondern ich denke mir, dass ich hier sehr, sehr viel mache, dass wir eigentlich auch wirklich für jede Situation eine gute Lösung finden. Und ja, das ist einfach, ist meine Rolle, ist meine Aufgabe hier.
Ja, aber ich finde das spannend, dass du sagst, du schlüpfst in eine Rolle und damit schaffst du ja auch von vornherein ein bisschen Distanz, die, glaube ich, in dem Bereich wahnsinnig wichtig ist, weil das höre ich von vielen Leuten, die das erste Mal so Personalverantwortung und Entscheidungen mittragen müssen. Das lernt man ja irgendwo. Also man wird ja auch nicht Steuerberater, weil man Personal führen kann. Man wird Steuerberater, weil, um den Bogen zu schlagen, von drüber gesprochen, fachlich stark bist.
Genau.
Aber nicht, weil man eine gut mit Menschen umgehen kann oder Menschen gut führen kann oder mitnehmen kann oder anleiten kann oder Sachen delegieren kann. Das sind ja alles keine Themen, die in der Steuerberaterprüfung abgefragt werden. Und trotzdem wird automatisch impliziert, wichtiger Hinweis an der Stelle, ist natürlich in anderen Bereichen auch so, also ein Meistertitel in einem Handwerk befähigt mich auch, Mitarbeiter zu führen, obwohl das keinerlei Teil ist dieser Ausbildung, um da hinzukommen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein blinder Fleck. Und deswegen tun sich, glaube ich, auch viele Menschen damit schwer, da erstmal irgendwie warm zu werden und merken vielleicht auch danach, dass das vielleicht gar nicht das Richtige ist. Ich habe von vielen, vielen Leuten gehört, die ein großes Unternehmen hatten und danach gesagt haben, eigentlich will ich nur noch ein kleines haben, weil zu viele Menschen belasten mich persönlich privat eigentlich. Und da finde ich das spannend, dass ihr ein System habt und speziell jetzt du auch in der Rolle bist, die ja wahrscheinlich ganz viel Entlastung schafft für die Leute oder zumindest mit Unterstützung schafft für die Leute bei euch in der Kanzlei, die auch das erste Mal davor steht. Ja, ihr habt offensichtlich so ein Führungskräfte-Coaching, wo man irgendwie auch befähigt wird oder die Skills lernen kann, aber man hat vor allen Dingen auch mit dir eine Begleitung dabei und einen Austausch, Sparringspartner. Und das, ich kann mir vorstellen, dass sich das viele, viele, viele Führungskräfte wünschen, genau so ein Setting vorzufinden, weil man wird damit so vollkommen alleine gelassen. So persönliche Erfahrung aus, irgendwann mal einfach in die Rolle einer Führungskraft gestolpert zu sein, ohne all das gehabt zu haben.
Ja. Und es ist ja auch, also da ist ja auch so viel Schmerz und man muss durch so viel irgendwie auch durchkämpfen. Also wir haben jetzt ja auch eine neue Gruppe an Teamleitern, an Führungskräften, die wir hier gerade aufbauen. Und die ersten sind jetzt so in ihre Rolle reingekommen und von außen sieht das ja, da fragt man sich ja dann auch oft so, oh, warum haben die das denn jetzt so gemacht und keine Ahnung. Und auf einmal sieht man, wow, was steckt da eigentlich alles hinter, was muss ich eigentlich alles beachten und warum kann ich in manchen Situationen vielleicht gar nicht so reagieren, wie ich es gerne würde. Und ja, da muss man sich am Anfang richtig durchkämpfen. Das tut auch mal weh, also es ist jetzt eine Wohlfühlfahrt.
Genau, das kann ich mir vorstellen, weil das Thema ist, es ist bei vielen, ich kann mir super gut vorstellen, dass das unglaublich erfüllend sein kann, wenn man dann Erfolge sieht und wenn das in eine positive Richtung geht, aber meistens ist es ganz am Anfang erstmal auch nicht angenehm.
Ja, und das ist vor allem immer so, finde gerade, wenn man so eine Kultur aufbaut, also ich stelle mir das immer vor wie so ein Garten. Also du hast ja eigentlich so eine Vision davon, wie soll meine Unternehmenskultur sein. Also das soll irgendwie ein Buttergarten mit einem Teich und Blumen und Bäumen und so weiter. Und dann hast du eigentlich so deinen Ist-Zustand. Das war bei uns damals eine klassische Kanzlei, hierarchische Strukturen. Wir hatten eine Sitzkultur. Also eigentlich so ein Acker. So.
Ja.
Und dann musst du ja das Potenzial erkennen, um Schritte einzuleiten. Das heißt, du musst einfach erstmal den Boden nähren, dann musst du was pflanzen und dann siehst du einfach gar nichts. Also du siehst nichts, du brauchst da ganz viel Geduld.
Und da kann ich mir vorstellen, dass viele Leute bis zu dem Punkt kommen, dann die Geduld zu haben und das trotzdem weiterzumachen und dran zu glauben, dass das eine gute Idee war und ein gutes Zielbild war, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil man da gegen all die Zweifel die inneren Zweifel anhören muss. Und im schlimmsten Fall hat man vorher schon von draußen gehört, dass das eine doofe Idee ist, schon 100 Mal. Und plötzlich läuft man Gefahr, plötzlich dem zu glauben, was man ständig hört.
Ja, und du siehst ja im ersten Moment auch nichts. Du siehst keine Fortschritte und irgendwann wachst du auf, dann kommt da ein Bewerber um die Ecke oder irgendwie ein Außenstehender und sagt, wow, was habt ihr für einen geilen Garten hier erschaffen? Und dann, auch das ist ja super individuell. Der Geschmack ist unterschiedlich. Der eine findet unseren Garten, so einen Wildgarten, ganz viel los, ist super, ganz toll, lebendig, klasse. Der nächste sagt, also mein Garten ist aber ein englischer Garten, also euer Garten, ganz komisch, ist gar nicht mein Geschmack.
Ja, genau. Und was ist dann da? Das ist ja in jedem Garten auch so. Da wachsen dann auch Dinge, die man sich vielleicht so nicht gewünscht hat. Oder es hat jemand eine ganz andere Vorstellung von dem zukünftigen Garten. Und bisher, und in vielen Kanzleien ist das meiner Erfahrung nach so, dass man sich gar nicht damit beschäftigt, wie soll der Garten in Zukunft aussehen. Und plötzlich baut man so ein Bild, ein Zukunftsbild. Und dann merkt man unter Umständen, Mist, das passt gar nicht zu jedem. Das werden wir ja auch hundertprozentig gehabt haben, weil wenn man sich mit einem Thema noch nie beschäftigt, dann funktioniert das vielleicht, weil eine Buchführung oder ein Jahresabschluss, eine Einkommensteuererklärung wird immer gleich gemacht.
Ja.
Auf dieses Mindestmaß an Gemeinsamkeiten kann man sich, glaube ich, einigen, weil das im Gesetz halt steht. Aber wenn man plötzlich hingeht und sagt, wir wollen aber so arbeiten, so miteinander umgehen, kann ich mir vorstellen, weil das deutlich ein persönlicheres Thema ist, dass man dann merkt, shit, die Person, neben der ich seit 4 Jahren sitze, mit der kann ich eigentlich gar nicht und das Bild passt überhaupt nicht. Wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Wie macht das? Greift man sich so lange, bis man oder ringt man so lange um Kompromiss oder sagt halt einfach, nee, so sieht's aus und alle, die den Weg nicht mitgehen wollen und sich nicht in die Richtung mitentwickeln wollen, die, da ist dann die Tür und die finden woanders auch ein schönes Zuhause oder einen schönen Garten, um bei dem Bild zu bleiben.
Es gibt natürlich so Sachen, also grundsätzlich wird dieser Garten ja ständig auch verändert und angepasst durch die Leute, die dazukommen, die sagen, ey, ich hätte jetzt hier gerne so eine Blumenwiese oder ich weiß nicht und bringt tolle Ideen mit ein. Also das wird immer weiterentwickelt. Das Einzige, was natürlich immer so ein bisschen so ein Rückschritt und das sind so äußere Einflüsse beim Garten, wäre es dann, keine Ahnung, da kommt ein Sturm, Hagel oder es friert nochmal mitten im April und dann, ja, da kannst du ja nichts machen. Da kannst du nichts machen, dann ist dein Garten eben erstmal an der einen oder anderen Stelle kaputt und das tut dann weh. Also das tut mir dann richtig weh. Und dann wird das Ganze aber wieder aufgebaut. Und zwar mit allen zusammen, dann helfen alle mit und das prägt einfach dann die Kultur.
Ich mag das Bild sehr. Ich verstehe, dein Beruf ist eigentlich irgendwann mal Steuerfachangestellte gelernt, aber heute bist du eigentlich Gärtnerin.
Ja, genau. Ja.
Vielleicht so als abschließende Frage auch, wir haben ja sehr viel über Garten gesprochen. Wie sieht denn dein persönlicher zukünftiger Garten aus? Also wo siehst du, wo soll es für dich hingehen? Hast du da einen konkreten Plan? Wahrscheinlich ja, weil das offensichtlich mit Feedback-Entwicklungsgesprächen ja bei euch offensichtlich üblich ist. Beschäftigst du dich wahrscheinlich auch damit, wo es für dich persönlich irgendwann mal irgendwo hingeht? Magst du das vielleicht auch erzählen?
Ja, also aktuell ist es so, eins meiner größten Ziele für dieses Jahr ist tatsächlich, mein Team aufzubauen, also weiter auszubauen.
Das Personal, ich will mal sagen, das HR-Team, das Personalteam quasi aufzubauen. Ja.
Genau, dass ich da einfach Unterstützung bekomme und gewisse Sachen auch abgeben kann, weil aktuell ist es hier so eine One-Woman-Show und es sind natürlich super, super viele Aufgaben. Und wenn ich da so ein bisschen was von abgeben kann, wäre es mega, weil ich mich dann einfach auch noch mehr auf die Aufgaben konzentrieren kann, die mir wirklich richtig viel Spaß machen. Also so die strategischen Aufgaben. Ich bin jetzt im September das erste Mal als Speakerin auf einer Konferenz. So jetzt heute in einem Podcast, das sind Sachen, die machen mir unglaublich viel Spaß. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und ich glaube, da sehe ich mich schon, dass ich das in Zukunft einfach vielleicht auch noch mehr mache und noch mehr so nach außen trage über LinkedIn, Social Media, was wir eigentlich alles schon so machen, aber ich möchte trotzdem gerne intern auch immer noch dicht dran sein und mich damit einbringen können.
Ja, spannend. Vor allen Dingen finde ich spannend wirklich, dass ihr den Schritt geht, dass ihr sagt, das Personalteam oder HR-Team wird tatsächlich wirklich ein Team und nicht nur eine Person, weil das muss man und kann ich mir vorstellen, dass viele Kanzleienhaber, die das hören und sagen, ah, das klingt alles ganz nett, da kommt irgendwann auch die Realitätsfrage und sagt, das muss sich ja auch rein betriebswirtschaftlich rechnen, jemanden zu beschäftigen, der das alles tut. Weil das ist erstmal Und ich möchte damit nicht die Arbeit abwerten, aber eine unproduktive Arbeitszeit, weil es nicht abrechenbar ist. Also nicht abrechenbar trifft es besser als unproduktiv, aber das muss auch der Rest der Organisation erstmal erwirtschaften, sich darauf zu setzen. Aber das gehört wahrscheinlich auch so ein bisschen zu dem, wo wahrscheinlich Kanzleiinhaber, Gründer sich Gedanken gemacht hat, wie soll der Garten eigentlich aussehen? Und dann brauchst du halt bestimmte Aufgaben und dann braucht es unter Umständen auch eine Zeit und dann darf man nicht nach einem Monat, nach zwei Monaten, drei Monaten in die BWA gucken und sagen, hat sich jetzt das HR-Team schon rentiert und ist da jetzt schon mehr Geld dabei rumgekommen, sondern das ist, glaube ich, ein Thema und ich glaube auch, das ist ein Branchenthema. Ich glaube, dieser ganze Bereich, der muss in der Branche noch viel präsenter sein, weil immer wenn eine Branche fast wie aus einem Munde sagt, wir haben Personalprobleme, dann könnte das ein Anlass sein, sich mal mehr mit Personal und dem eigenen Personal oder dem möglichen zukünftigen Personal zu beschäftigen. Und offensichtlich ist das ein Thema, was ein bisschen stiefmütterlich behandelt ist, worden ist in der Zukunft. Und deswegen fand ich das jetzt super spannend, bei dir so einen Einblick zu bekommen. Ich mag das Gartenbild sehr, aber ich glaube, damit kann jeder was anfangen und kann auch jeder was mitnehmen. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit. Dich findet man, hast du schon ein paar Mal gesagt, auf LinkedIn auf jeden Fall, auf Social Media. Und ich habe gehört, wir hören in Zukunft auch noch mehr von dir.
Also ich habe auf jeden Fall Lust drauf.
Wunderbar. Dann vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch an alle Hörer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gerne dabei, abonniert uns den Podcast und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
HMD Software. Die optimale Software-Komplettlösung. Die attraktive Steuerkanzlei ist für die Zukunft gewappnet, hat durchgängig digitale Prozesse und bindet ihr qualifiziertes Personal. Wir sind dein Wegbegleiter. Papierloses Büro, implementiertes Dokumentenmanagement, voll integrierte Mandantenlösungen und ein Echtzeitrechnungswesen. Jetzt informieren unter www.hmd-software.com. HMD Software AG. Wir machen Bürokratie einfach.